Montagmorgen, wir sitzen hier mit einem Tee und einem Latte Macchiato zusammen.
Ah,
und
fantastisch.
Ja, du hast es dich auch schon verraten. Und zwar ist es nicht der Maxi, der hat eine viel zärtlichere Stimme als du. Das meine ich jetzt aber eher abwertend, hier gegenüber positiv. Das ist eine tiefere Stimme, eine viel radiotauglichere Stimme und bist auch der viel bessere Experte.
Ja, ja, aber ich habe mehr Radiogesicht als der Maxi und er hat viel mehr Gefühl
in der Stimme. Viel mehr Gefühl. Nein, wir wollen das Maxi-Bashing hier nicht betreiben. Maxi ist nämlich im Urlaub. Ich hoffe, er genießt es und du hörst uns auch gerade zu.
Lieber Maxi. Wer im Urlaub ist, der muss auch was abhaben können.
Du sagst es. Also. Und deswegen vertritt den Maxi heute der Daniel Gocci, mein werter Kollege von Servus Formel 1. Warst schon mal zu Gast beim Großen Preis von Katar und bis jetzt wieder hier.
Ja, und ich kann eins versprechen. Wir werden definitiv nicht mehr so lang wie das letzte Mal.
Da ein bisschen überzogen. Stimmt, da haben wir, glaube ich, fast eine Stunde geredet.
Schauen
wir
mal. Mehr als eine Stunde.
Mehr als eine Stunde. Ja, ja. Das Intro dauert jetzt aber auch schon eine Minute. In diesem Sinne, let's go. Damit hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Lights Out, der Formel 1 Boxentalk. Diesmal zum Großen Preis von Kanada. Der ist gestern vonstatten gegangen. Und bei mir, wie gesagt, Daniel Gocci. Du und ich, wir waren gestern im Sender und haben das Rennen dort verfolgt. Das war ein Rennen, ich habe es, wenn man es in einem Wort zusammenfasst, als irgendwie komisch. Verstappen hat gewonnen, vor Sainz, vor Hamilton. Wie hast du es denn empfunden?
Ich habe auf einer Social-Media-Plattform die Frage gelesen, beschreibe das Rennen in drei Worten und ich fand es recht treffend, da hat ein User geschrieben oder eine Userin geschrieben, thank you Yuki. Ja, würde ich auch sagen, es war irgendwie so etwas komisches Rennen, weil es ist so vor sich hingefahren und nichts ist passiert im Grunde genommen, aber es ist doch viel passiert, weil mit zweimal Virtual Safety Car, einmal Safety Car, die spannende Schlussphase eben dank Yuki seinem Crash hat sich das Feld zusammengeschoben und dann war Sainz gegen Verstappen am Ende, wo man dann doch gesehen hat, ah ja, das neue Reglement irgendwie auch auf dieser Strecke funktioniert. Auf der anderen Seite war es dann wieder doch komisch, weil Überholen wiederum schwierig war. Also dieses Rennen hat irgendwie Themen aufgemacht und Themen zugemacht, zum Beispiel Bouncing Mercedes, wo war das Thema?
Ja, war eigentlich weg.
Also,
war komplett weg.
Rennpace von Mercedes ist wieder da. Was heißt das für die Meisterschaft? Umgekehrt, was heißt das für die Meisterschaft, wenn Herr Kollege Verstappen jetzt 46 Punkte vor Perez ist, der zugleich wieder ausfällt und ein Problem hat? Also, es haben sich irgendwie Themen aufgemacht, Themen zugemacht, aber irgendwie, sagen wir mal so, es war jetzt eines der Formel-1-Rennen von der alten Sorte, unter Anführungszeichen, ja, wo es halt phasenweise so ein bisschen tragend war. Aber wir waren halt ein bisschen verwöhnt.
So ist es. Wir waren verwöhnt von den vergangenen Rennen. Und wenn wir uns aber das Rennergebnis anschauen, Verstappen gewinnt mit knapp, also ein bisschen weniger sogar als einer Sekunde vor Carlos Sainz. Carlos Sainz kam immer nah ran, kam aber nicht an Verstappen vorbei. Die Dirty Air hat da viel kaputt gemacht. Carlos Sainz ist im zweiten Sektor immer sehr nah an Verstappen herangefahren, konnte aber dann aufgrund auch von zwei Fahrfehlern in der Haarnadel nie wirklich an Verstappen anschließen. Was ich mich jetzt frage, ist eigentlich, war das aber auch wieder so ein Relikt von den alten Zeiten, Dani, wo man einfach wirklich nah herankommt, One-Shot hat und wenn man den nicht trifft, dass dann das Rennen vorbei ist?
Gute Frage. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich war vollkommen erstaunt, dass der Sainz immer wieder, also der hat ja Batterie entladen und dann wieder aufgeladen, also hat sich zurückfallen lassen, hat die Batterie wieder aufgeladen und ist dann rangekommen. Und ich dachte mir, ja, sehr eigentlich spannend für die Formel 1, dass jemand doch über, was waren es, 15, 16, 17 Runden irgendwie sowas,
ja,
16 hinten so nahe dann doch eben unter einer Sekunde ins Ziel sogar kam. Auf der anderen Seite muss sich die Formel 1 vielleicht wieder was überlegen, weil vorbeikommen war selbst mit der langen Geraden echt teilweise schwierig, weil der DRS-Effekt wieder merklich weg war. Also ja, ich finde es auch ein bisschen Relikt aus alten Zeiten. Auf der anderen Seite, das Feld so kam mir vom Gefühl vor, hat sich schon wieder ein bisschen angenähert zusammengeschoben. Und die Mittelfeldkämpfe waren sehr eng, sehr spannend. Also hinter den Top 2 Ferrari, Red Bull wird es immer spannender und enger, weil man eigentlich überhaupt nicht weiß, was da kommt.
Genau, man weiß überhaupt nicht, was kommt. Auch ein Charles Leclerc, der von 19 gestartet ist und dann auf die 5 noch vorgefahren ist. Der hat aber auch immer wieder zu kämpfen, ist auch boxentechnisch nicht so nach vorne gekommen, wie er es wollte. Vielleicht hätte er es sogar aufs Podium geschafft. Vielleicht. Aber was du ansprichst, ist die Mittelfeldkämpfe. Russell und Hamilton, vor allem im letzten Sinn, konnte Hamilton wirklich die Pace auch mitgehen mit Verstappen. Ansonsten waren sie aber, so ehrlich muss man auch sein, ist das Ergebnis eher geschönt. Wenn Perez wahrscheinlich ins Ziel gekommen wäre, wenn Leclerc auch weiter vorne gestanden wäre, wäre Hamilton wahrscheinlich nicht auf der 3 gelandet. Genau, was gibt es sonst noch? Sehr, sehr stark fand ich ja die Alpines. Und da haben wir auf 6 Ocon, auf 9 Alonso. Eigentlich sind die ja nebeneinander eingelaufen. Alonso hat dann noch eine Strafe bekommen, nachträglich, weil er Valtteri Bottas defended hat, abgewehrt hat und dabei die Linien gewechselt hat. So, man hört auch, wir arbeiten schon. Ordnung ist auch schon mit den Marktanteilen jetzt dran, haben wir eine E-Mail bekommen. Nichtsdestotrotz, wer ist für dich die Überraschung, Alpine?
Ja, wobei, man hätte schon sagen, was jeder im Vorhinein gesagt, boah, die Alpinen auf der Geraden sind die voll schnell, aber sowas von nicht. Also, waren sie sowas von nicht im Rennen? Also, da haben sie schon mal irgendwie alle getäuscht und geglaubt und dann doch wahrscheinlich, ich weiß nicht, haben sie es im Rennen vielleicht doch ein bisschen anderes Setup gefahren als im Qualifying?
Oder? Also, Alonso hatte Engine Problems. Vielleicht hat es damit auch zu tun gehabt, dass sie da immer nicht aufdrehen wollten und sagten, okay, lieber ist es die Topspeed egal, Hauptsache wir schaffen es ins Ziel. Das ist Anno Con auch gesagt. Kann
natürlich
haben.
Auch sein, ja. Aber ja, Alpine finde ich, die machen einen tadellosen Job. Ich muss auch sagen, Esteban Ocon, ich sage jetzt mal so, vor ein paar Jahren hätten denen einen viel zugetraut, dann eigentlich war er weg vom Fenster und jetzt ist er wieder da eigentlich. Vor allem, der ist konstant ganz gut, dass Fernando ihn halt nach wie vor in Schach hält und zwar großartig in Schach hält, das ist, glaube ich, einfach auf die Klasse von Fernando zurückzuführen und nicht stellvertretend für den Schnitt des Feldes, weil ich glaube, dass Alonso einfach, haben wir letztens darüber gesprochen, ich glaube, unter den besten 7 Fahrern der Formel 1 Geschichte ist, nach wie vor. Und dementsprechend, ne, stark von Alpine. Ich find's toll, weil es soll ruhig im Mittelfeld eng zugehen und hinter den 3 großen Teams soll es ruhig gut team. Ich bin auch von Guangzhou Zhou erstaunt. Also das ist mal sowas von kein klassischer Rookie. Und das ist wenn einer sagt, dass der das Cockpit sich erkauft hat, dann muss man sagen, nö.
Absolut, da gibt es ganz andere Fahrer, Latifi zum Beispiel oder auch Lance Stroll.
Lance Stroll immerhin.
Zehnter geworden, weil er 47 Runden auf einem und demselben Reifen gefahren ist.
Ist der Reifenflüsterer Lance Stroll
zurück? Der Reifenflüsterer Lance Stroll ist zurück. Gehen wir aber nochmal kurz auf Fernando Alonso zurück. Der ist im Qualifying ja Zweiter geworden, ist, glaube ich, im dritten freien Training, wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. Gewonnen, sorry.
Du täuschst dich nicht, nein.
Ich täusche mich nicht. Richtig. Und wir hatten die Debatte, allerdings via WhatsApp. Ich war am Samstagabend auf einer Hochzeit, habe mich dann für 1,5 Stunden ausgeklinkt für das Qualifying.
Klassischer Moritz.
Und wir haben uns dann unterhalten, beziehungsweise du hast die These angestellt, die du gerade auch schon gesagt hast. Fernando Alonso gehört zu den Top 7 Fahrern aller Zeiten.
Ja.
Mit 2 WM-Titeln hat es sicherlich seine Berechtigung, aber warum würdest du sagen, ist ihm auch wirklich so?
Warum? Weil er für mich auf einer Ebene, was das angeht, ist wie Max Verstappen, weil er, sagen wir mal so, nicht in einem unterlegeneren Auto gewonnen hat, aber in einem Auto, das auf jeden Fall nicht zwangsläufig besser war als jenes von Schumi damals. Und genauso bei Max letztes Jahr, der hat in der zweiten Saisonhälfte auch mit einem Auto eigentlich den Titel dann doch geholt, das nicht zwangsläufig besser war als der Mercedes. Fernando ist auch fahrtechnisch, wenn du in mehreren Kategorien außerhalb der Formel 1 Titel holst und gewinnst und selbst in der Formel 1 mit 40 Jahren zurückkommst und so fährst, wie er fährt, also das ist Wochenende unfassbar.
War auch speziell für ihn. Also ich meine, erste Startreihe, zweiter Startplatz am Samstag.
Wahnsinn.
Irre. Also die Bedingungen haben auch reingespielt. Bitter natürlich auch, dass sie jetzt Engine-Probleme hatten und auch noch die 10 Sekunden.
Aber ich glaube, das bleibt, dass Alonso auf 2 gefahren ist, das wird in den Köpfen auch wieder hängen bleiben.
Ich bin mir auch sicher, der wird auch nochmal aufs Podium fahren nach Katar letztes Jahr. Beziehungsweise in Katar haben wir ja auch das letzte Mal aufgezeichnet
so gemeinsam.
Schade, dass Alonso dieses Mal es nicht geschafft hat. Wen müssen wir denn sonst noch unter die Top 7 zählen?
Ich sag's jetzt mal so, ich würde... Das ist jetzt eine sehr vielleicht unpopuläre Meinung, aber ich zähle Lewis Hamilton nicht dazu. Selbst mit den ganzen Titeln.
Krasse These, ja.
Weil erstens, der ist sowas von einem wahnsinnig überragenden, überlegenen Fahrzeug gefahren, dass ich sagen muss, ja, der hat damals 2008 in McLaren einen Titel geholt, wo er, ne, da hat er bewiesen, dass er sehr, sehr viel Talent hat. Mhm. Aber, also, Lewis Hamilton fährt seit 2014 bei Mercedes. 13.
Seit 12. 2013, ja.
13. So, ja. Jetzt habe ich es. 13. Das Auto ist schon auch auf ihn ein bisschen abgestimmt. Er hat Entwicklungsarbeit geleistet. Jetzt kommt ein neues Reglement. Mhm. Jetzt kommt ein junger Fahrer und Hamilton tut sich sowas von schwer. Nach 9 Rennen kann mir keiner sagen, der muss in die Saison reinfinden und hin und her. Der ist sowas von entzaubert worden. Jetzt kann man natürlich von außen sagen, ja, das ist keine Ahnung, wie es ist, im Auto zu sitzen. Ja, natürlich, ich habe keine Ahnung, deswegen ist es auch eine unpopuläre Meinung. Aber, oder sagt man unpopulär?
Ja, unpopulär. So. Ja, ja.
Aber der Lewis ist, wenn man die Weltklasse annimmt unter den Top 7, mit eben Max, Alonso, wenn man den Fangio dazu nimmt, wenn man Lauda dazu nimmt, Prost, Senna, Schumi, da ist so viel mehr als ein überlegenes Auto gefahren damals und so viel, man hat so viel mehr den Titel geholt, da ist so viel mehr passiert und so viel mehr im Hintergrund auch vorangetrieben worden, dass ich mir denke,
aber so ein bisschen so, wie wenn du Lionel Messi auch nicht als eines der besten Fußballer aller Zeiten zählen würdest, weil einfach das Team drumherum gestimmt hat.
Ja,
natürlich
mit 7 Titel, er ist der beste Fahrer von den Statistiken ever und so, keine Frage. Natürlich ist Lewis Hamilton, gar keine Frage. Aber irgendwie tut es mir gerade weh zu sagen, dass er besser ist oder auf einer Ebene ist mit Senna, mit Schumi, mit sonstigen Leuten, wo ich mir denke, aber dann kann dir sowas nach 9 Rennen nicht so deutlich passieren. Weil auch wenn Russell im Qualifying nicht soft genommen hätte. Aber
Mercedes hier da die These, dass sie einfach mal Hamilton mehr Entwicklungsarbeit treiben. Also da immer, dass er, ich nenne es jetzt einfach mal, schlechtere Auto hat, weil er mehr entwickelt und Russell kann freier fahren.
Ja,
glaubst du das?
Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich werde auch bestraft dafür, dass ich das jetzt so sage.
Mit Sicherheit. Also ich glaube auch nicht. Ja. Ich glaube, die kriegen dasselbe Paket. Und warum sollte man dem 7-maligen Weltmeister, also klar, dem kann man mehr zumuten und so weiter, vielleicht in der Entwicklungsarbeit, aber daneben ist George Russell und ja auch kein absoluter Rookie, der von der Formel 3 hochgeschossen wird.
Ja.
Ich glaube, Russell kommt einfach besser mit dem Auto zurecht. Dieses Wochenende war es ein bisschen anders. Dieses Wochenende war aber auch weniger Bouncing. Und vielleicht, wirklich, vielleicht ist es der einzige Grund, wir haben ein und dasselbe Auto und dem Hamilton tangiert es einfach mehr mit dem Bouncing. Letztes Rennen, sorry, hat man ja in Baku schon gesehen. Hamilton steigt aus, egal wie theatralisch oder auch nicht es war, und hat unfassbare Schmerzen. Und George Russell steht im Cooldown-Room und ist einfach so entspannt, wie als ob er gerade, weiß nicht, vom Strand gekommen wäre, so ungefähr. Ich glaube, spielt das Alter mit dem Bouncing auch ein bisschen rein.
Ja, und irgendwo werden sie schon auch eine halbe Wahrheit erzählen, dass Hamilton natürlich viel Entwicklungsarbeit leisten wird.
Eben, irgendwie muss
einige Rennen werden die wahrscheinlich beim Hamilton dann eher sagen. Das stimmt schon irgendwo, aber ich weiß es nicht. Auch das hat ja schon damals angefangen in Bahrain, als der Russell eingesprungen ist für einen Lewis. Und dann dachtest du dir, aber nee. Also irgendwo, das hat einen Haken. Man merkt es auch dann wiederum, dass der Bottas so gerne ich ihn mag und so gerne ich ihn schätze. Also Hamilton hatte in seiner ganzen Laufbahn bis auf Alonso und ein Jahr halt offensichtlich den Nico Rosberg als so richtig, richtiges Gegenwehr. Der hatte ja auch zuletzt, weil er die meisten Titel geholt hat, mit Bottas keinen zweiten, also keinen Teamkollegen im Team, der so auf einem Niveau auch fährt, wie es zum Beispiel ein Carlos Sainz oder wie es ein Ricciardo Sainz zu Verstappen-Zeiten oder wie es Charles Leclerc zu Vettel-Zeiten oder keine Ahnung, also jetzt nur in der jüngeren Vergangenheit. Ich finde, dass Bottas Hamilton ist als Fahrerduo einfach nicht so stark gewesen. Bottas als Konkurrent für Lewis, als Unterstützer immer.
Aber Bottas zeigt gerade eben so eine wirkliche Klasse. Ich meine, der fährt im Alpha regelmäßig in die Punkte und ich bleibe bei meiner These, der wird auf jeden Fall nochmal aufs Podium fahren.
Ja, ich glaube, der hat eine extrem schwierige Zeit
bei Mercedes. Irgendwann wusste er, okay, er ist einfach nur die Nummer 2, irgendwann musste es auch akzeptieren und dann war es das eigentlich auch schon.
Ja, aber war natürlich dankbar für Mercedes.
War dankbar für Mercedes.
Und für Lewis.
Du hast den Namen Carlos Sainz gerade nochmal gedroppt, um nochmal zum aktuellen Rennen zu kommen. Da finde ich es interessant. Also ich finde, Carlos Sainz hat ja dieses Rennen, oder diese Saison, sorry, immer wieder Probleme, um mit Charles Leclerc mitzuhalten. Meine These wäre jetzt, oder meine Behauptung eher, dass Leclerc vielleicht den Verstappen geknackt hätte. Ich meine, Sainz hat sich offensichtlich zweimal in der Haarnadel verbremst und kam so nicht anstatt ein Ziel an Verstappen auch nur annähernd vorbei. Ich glaube, der Mindestmargin war 0,4. Mhm. Es ist auch noch viel, aber so richtig nah kam er nicht dran. Ich weiß, Reifenabbau und so weiter und so fort. Nach hinten hatte er aber eigentlich auch nichts mehr zu befürchten. Fehlt Carlos Sainz, der Killerinstinkt?
Ja. Du stellst mir die Frage.
Ist eine Frage.
Ja, also, natürlich.
Ich glaube, es war jetzt, das verbessert mich, das 11. Mal, wo er auf dem Podium ist, aber irgendwie ist
ja, ganz vorne. Ich meine, Podcasts nie, leben ja auch davon, dass man gereicht. Immer dumm schwurbelt und dass man Thesen aufstellt, obwohl man sich gar nicht anmaßen dürfte, darüber zu urteilen. Aber
das könnte ich doch besser.
Nein, aber was man auf jeden Fall merkt, ist, dass A, Max Verstappen fehlerfrei ist. Mhm. Und zwar das, und das finde ich, das ist das Krasse. Das muss man dann wieder auch sagen, um es nur abzuschließen, das Thema, das ist Lewis Hamilton halt auch per Excellence gewesen in den letzten Jahren, fast immer fehlerfrei.
Und Verstappen, ganz kurz, hatte auch keinen Funk, beziehungsweise nur teilweise. Ja, er hat alles gehört, aber er konnte nichts wiedergeben. Das heißt, sie haben eigentlich aufs Blinde reingesprochen.
So ist es.
Ja, umso bemerkenswerter eigentlich.
Absolut. Aber um zu Carlos Sainz und Charles Leclerc zurückzukommen, ja, Charles Leclerc ist halt einfach im Zweikampf der aggressiv bessere und der Fahrer, der natürlich da schneller mal reinsticht. Ich glaube eben, und das ist der kleine feine Unterschied zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc, Charles Leclerc weiß, wie man sich einen Gegner beim Überholen herrichten muss und sticht dann sehr effektiv rein, wenn man sieht, wie Charles sich durchs Feld geboxt hat und sich ein paar Mal richtig reingebremst hat.
Hast du Ocon zum Beispiel
und genau.
Alonso natürlich.
Klar, auch. Ein bisschen überlegeneres Auto, muss man auch sagen, aber trotzdem hat es kaum ein anderer im Feld gemacht und das kann ja auch kein zwangsläufiger, also es ist ja kein Zufall.
Es ist kein Zufall. Ich glaube aber, dass wenn der Sainz einmal gewinnt, dass dann vielleicht der Knoten geplatzt ist.
Und jetzt sind wir bei dem Thema, ja.
Das ist eine Küchenpsychologie, die wir jetzt wahrscheinlich ansprechen. Aber ich könnte mir vorstellen.
Wir sind ja fast in der Küche.
Eigentlich sind wir, genau. Du sagst es. Wenn es einer darf, dann wir.
Ja, ja.
Aber ich glaube, bei Sainz muss auf einmal muss der Knoten platzen. Und dann, ja, dann läuft es gleich auch. Aber so ein bisschen unterm Radar läuft ja auch. Also immer noch
ja, Carlos Sainz. Das stimmt. Ich meine, so viele zweite Plätze und so viel Podium, also.
Naja, wenigstens fährt er ins Ziel, weil das war ja am Anfang der Saison sie Imola nicht immer der Fall. Oder auch bei seinem Counterpart bei Sergio Perez.
Ja, und man bedenke, dass es in Montreal Keys gibt.
Stimmt, ja, ja. um auf Sergio Perez nochmal zurückzukommen. bei Sergio Perez nochmal zurückzukommen. Der ist 13. in der Qualifikation geworden. Nachdem er das Auto einfach in die Planke, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, war Kurve 6 oder so, gesetzt hat.
Nee, gar nicht, Kurve 3.
Kurve 3, stimmt, Kurve 3 war es sogar. Ja, und damit hat er wohl möglich sein Getriebe auch beschädigt, das dann in Runde Nummer 9 dann ganz den Geist aufgegeben hat.
Genau, also Dr. Helmut Marko hat das quasi
das
angesprochen.
Das Getriebe war eh schon am Anschlag.
So ist es.
Es war am Anschlag.
So ist es.
Aber wahrscheinlich wurde es extra beschädigt durch die Qualifikation. Perez wieder mit einer Nullnummer, hat er sich damit verabschiedet aus dem WM-Rennen? 46
Punkte. Ich hole ganz kurz aus, aber ich mache die Antwort auch nicht zu lang. Aber ich war selbst ja in Baku vor Ort, wie du weißt, und ich hatte da den Eindruck, Wahnsinn, wie Sergio Perez schwebt. Der ist mit einer Leichtigkeit, mit einer Lockerheit, mit einem Lächeln durchs Paddock und hin und her. Und du hast den angesehen bei Interviews, wenn du ihn beobachtet hast, als er gesessen ist, gegessen hat. Irgendwie geht ihm alles von der Hand. Und du hattest den Eindruck, dem Max stört das in dem Sinne, weil er gemerkt hat, also was ist hier los? Also was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht in der Hand gerade, was hier passiert. Weil Perez ein Gefühl, mit einem Gefühl fährt, das kannst du irgendwie nicht bremsen.
Hier Monaco-Gefühl.
Ja, ja, wahrscheinlich so. Und ich glaube, also jetzt rein für Max selbst war das, glaube ich, das Wichtigste an diesem Wochenende, dass er sowas von zementiert hat, dass er unangefochten A, die Eins ist, B, der beste Fahrer ist und C, dass er, wenn er den Titel holt und niemand anderer...
Er hat es nur im Rennen zementiert. Also
ja, Qualifying ist Wahnsinn gewesen. Und der war ja auch...
Davor war Perez schon auch bockstark.
Ja, aber...
Also in Baku...
Aber Perez haut das Auto weg. In Montreal.
Achso, in Montreal.
Ja,
achso, ach, du meinst ja, also jetzt?
Ja, genau, das meine ich.
Jetzt also er hat
in Montreal hat das
anders.
Nein, absolut. Aber, und deswegen sage ich ja, das ist der Max, der ist mit einem ganz komischen Gefühl da weggeflogen, glaube ich. Und deswegen für den Titel, für uns Zuschauer war es natürlich bitter, weil jetzt ist der Max wieder auf der Welle.
Aber auch da, ich meine, es sind 46 Punkte auf Perez, 49 auf Leclerc.
Ja, aber
es kann sich alles so schnell ändern. Es ist das 9. Rennen gewesen von 22.
Ja, also, das schon.
Wir haben noch nicht mal die Hälfte.
Ja, das Ding ist halt, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich meine, Leclerc ist ja so weit hingestartet, weil er die vierte Power-Unit verwendet
und
hat.
Und das wird nicht das letzte Mal sein.
Genau.
Also auf jeden Fall werden die noch die eine oder andere Strafe bekommen.
So ist es. Und das deswegen, die nehmen sich halt selbst ein bisschen sehr aus dem Rennen. Und dementsprechend, jetzt fangen bei denen nach 9 Rennen schon das Taktieren an, wann wechseln wir in die nächste Power-Unit und wann welche Strafe und auf welcher Strecke dürfen wir es irgendwie in Kauf nehmen und wann nicht. Also für den WM-Kampf, muss ich sagen, bin ich da eher ein bisschen, sagen wir mal so, skeptisch. Zumal bei 46 Punkte Rückstand Kollege Perez ja auch irgendwo akzeptieren werden muss, dass er halt der Zweierfahrer ist. Er wird es akzeptieren müssen. Also,
wahrscheinlich wird es irgendwann, wird es klar sein, dass man für Max fährt. Ich hoffe.
Ja, auch im Sinne er braucht jetzt nicht für den Max fahren, weil das läuft so von allein.
Absolut.
Aber es ist halt
aber
ein
er
Dämpfer.
Darf halt auch nicht aufsäumen. Er darf sich sowas wie im Qualifying nicht nochmal leisten.
Ja.
Ärgerlich. Auf jeden Fall, was auch noch interessant werden könnte, ist, Dr. Helmut Marko hat gestern am Sky-Mikrofon auch gesagt, dass die Top 4 Teams, er zählt auch McLaren dazu, Mercedes und natürlich Red Bull und sein eigenes Team, Ferrari, excuse me, dass die jetzt schon eigentlich gedanklich das Budget Cap überschreiten werden. Was ich komisch finde, ist, es gibt keine Strafe, wo man sagt, okay, wenn ihr das Budget Cap überschreitet, dann werden wir irgendwie Strafe kriegen. Die Sportkommission wird da eine Strafe aussprechen. Es wird jetzt dieses Wochenende auch diese Unterwoche getagt, wie genau die Sanktionen aussehen und ob man das Budget Cap nicht irgendwie ausdehnt. Warum überschreitet man das Budget Cap? Einfach auch Inflation und so weiter und so fort.
Vor allem Transport, Energiekosten. Transport,
das ist halt hat sich teilweise verdoppelt. Verdoppelt. Ich glaube, es gibt keinen Bereich auf dieser Welt, wo sich das nicht gerade auswirkt. Meine Frage an dich ist jetzt, sollte man das Budget Cap vielleicht einfach aufweichen?
Naja, Ottmar Safner und andere Teamchefs haben es ja auch gesagt, das hätte man einfach kalkulieren müssen, das hätte man antizipieren müssen, man hätte es halt bedenken müssen.
Ja.
Ja, das Ding ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so, von den Zahlen, es liegen uns ja so wenige Zahlen auch vor.
Konkrete Zahlen.
Und
genau.
Das ist so schwierig, weil man kokettiert und man spekuliert so viel mit Zahlen ins Dunkle rein. Das können nur die FIA, die Teams unter sich und die Formel 1 ausmachen. Und dann müssen wir das akzeptieren, so wie es entschieden wird. Ich finde ehrlicherweise, wenn man das bedenkt mit Inflation, mit Energiekosten, Transport, Logistik, wenn das alles so viel teurer wird, dann finde ich schon, dass es echt schwierig ist, wenn man dann sagt, ja, nee, ist wurscht, weil so ein Top-Team, die kalkulieren das bis spitz auf Knopf. Die haben da überhaupt kein Spazi mehr, wenn man in Österreich sagen würde.
du musst jetzt den deutschen Zuhörern aber erklären, was das ist. Du meinst kein Puffer.
Genau. Der Spazi ist nicht die Spezi.
Der Spazi ist nicht die Spezi. Schauen wir mal, was dann dieses...
was sagst du?
Ich bin auch für Aufweichen. Und ich bin aber kein Freund davon, dass dann irgendwie sagen, ja, dann nächstes Jahr irgendwie senken wir es noch mehr als eh schon. Und es ist so ein bisschen wie bei der FIFA irgendwie, wenn du da Fairplay das einführst. Es muss da irgendwelche konkreten Regeln geben und dann auch konkret musst du bestraft werden. Aber dann immer irgendwann, ja, es zum großen Thema machen, ja nicht überschreiten, dann wird es auch wieder aufgeweicht. Nee, also entweder du bestrafst und musst dann sanktionieren oder du hast es halt als lose Regel, die aber auch immer wieder angepasst werden kann, so wie es aktuell ist.
Ja, finde ich auch. Ich meine, du kannst ja auch nicht, wenn alles teurer wird, weniger verdienen, einfach mal so. Also, dann funktioniert das Spiel ja auch nicht mehr. Also,
klar, man muss sich anpassen, aber auch, dass es keine konkrete Strafe im Vorfeld gibt. Also, was ist denn das?
Ja, genau. Das stimmt.
Das ist
schon wieder...
Komisch.
Ja.
Denn es muss Regeln geben, genauso wie in unserem Fragespiel, wo wir immer eine schwere Frage, die 2 Punkte gibt, und eine leichte Frage stellen, die einen Punkt gibt. Aktuell führe ich in diesem Fragespiel mit 24 Punkten zu 19. Der Maxi wird, wie gesagt, diesmal durch dich vertreten. Und deswegen frage ich dich, lieber Dani, auch, welche Frage möchtest du zuerst haben?
Das letzte Mal, dass wir gespielt haben, habe ich ziemlich... Wie sagen wir es jetzt diplomatisch? Ich habe verkackt.
Es war nicht viel schlechter als der Maxi.
Also Maxi, deswegen, ich werde versuchen, alles zu geben. Ich nehme die Schwere zuerst.
Die Schwere zuerst, okay.
So, mir fällt übrigens gerade auf, dass wir unter diesen besten Fahrern der Welt, haben wir diesen Punkt eigentlich zu Ende gebracht? Nee, haben wir nicht, gell? Machen wir als Abschluss
nicht, das Abschluss in der Folge. Ja. Uns rennt ein bisschen auch die Zeit natürlich davon, so weil wir hier arbeiten wie die Gestörten.
Moritz.
Nein, auch nicht. Aber auf jeden Fall, meine schwere Frage lautet wie folgt. 3.342 Tage trennten das Team aus Enstone, mittlerweile im Alpine, zwischen Alonsos Front Row Start und ihrem letzten. Wer war der Pilot damals? A. Kimi Räikkönen, B. Romain Grosjean oder Pastor Maldonado?
Boah, ist eine sehr gute Frage, ja. Dass sich da schon wieder Pastor Maldonado in ein Quiz reinschmuggelt.
Also ehemals halt Lotus, sind alles Lotus-Fahrer.
Also ich glaube, dass es Romain Grosjean war.
Fast, es war Kimi Räikkönen und zwar beim großen Preis von China 2012.
Ah, Wahnsinn.
Ja. Okay. Witzigerweise auch das letzte Mal, als jemand, der genauso alt war wie Fernando Alonso auf dem Podest stand, und zwar Michael Schumacher. Halt. Da habe ich jetzt gerade was
durcheinander. Jetzt würde der Maxi sagen, wird schon wieder Halbwissen hier verbreitet.
Oh, das muss ich Alonso ist the oldest driver to qualify on front row since China 2012.
Genau, ja.
Weil in der Startreihe 1 stand nämlich auch Michael Schumacher.
Das war's. Yes. So, diese Statistik habe ich auch gelesen.
Ja.
Aber ich wusste nicht, dass...
Und es war, nicht Shanghai 2012, sondern 2013. Da habe ich mich gerade natürlich auch vertan. Sorry, es war Kimi Räikkönen 2013, ein Jahr nach mich ja schon mal in der ersten Startreihe.
Ich hatte den Grosjean im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie einfach irgendwann... Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, egal. Ja,
lang ist ja auf jeden Fall.
Ja, allerdings.
Gut, dann würde ich sagen,
ich
nehme auch die schwere Frage. Ich bin mal gespannt, was du dir ausgesucht hast. Du hast gestern nämlich auch noch am Abend, meintest du auch noch, suchst dir irgendwas raus für heute in der Früh?
Ich habe bei der schweren Frage sagen wir es mal so.
Ja.
Du wirst es nicht wissen können, aber ich versuche mal, das ist eher so ein Wissenschafts... Wie viel, also ein Durchschnitts-Pkw braucht ja 7 bis 8 Liter auf 100 Kilometer. Was glaubst du denn, was braucht denn so ein Formel-1-Wagen auf 100 Kilometer? Also, es gibt so Berechnungen. Ich finde, diese Frage ist fast zu schwer, deswegen, deswegen frage ich es, weil ich auf was hingehen will. Also ein Formel-1-Wagen im Schnitt ungefähr, so laut Berechnungen, braucht 50, 60 Liter auf 100 Kilometer.
Ja, okay.
Wie viel, weil wir über Sprit reden und das ja auch über die Zukunft reden, wie viel von dem aktuellen Tank ist denn Biosprit?
Das weiß ich sogar. Das sind aktuell, das wurde ja angehoben... 10%?
Das hätte es sein sollen, ist ein bisschen weniger. Sind unter 10, 6%, 6, ein bisschen mehr. Ja. Sie wollen Richtung 10% gehen, okay.
Sie wollen Richtung 10%,
dann war die Frage doch zu einfach.
Ja.
So, nein, aber das gehört zur schweren Frage dazu. Und was ist denn, weißt du, was Biosprit ist? So ein bisschen jetzt so eine Wissenschaftsecke hier.
Biosprit, klär du mich nochmal genauer auf.
Abfallmasse, unter anderem...
Da muss er auch nachschauen.
Also das ist quasi, es gibt zwei Arten von also biologische Abfälle oder synthetischer Kraftstoff. Und man geht jetzt auch in Richtung Mikroplankton, geht man jetzt in die Richtung. Also man versucht sehr viel in diese Richtung zu gehen, damit man die Formel 1 einfach umweltbewusster macht. Aber ich finde es...
Aber es ist ein gutes Thema, auch ein spannendes Thema eigentlich auch, was viel zu selten auch irgendwie medial aufgegriffen wird, hier im Podcast. Ebenso. Deswegen,
Aber gut, du hast gewusst, Frage. Muss man sagen. Du warst
ja schon richtig, ich war nah ran, aber leider auch nicht ganz. Ne?
Ja. So, dann stelle ich dir gleich mal die einfache Frage. Aha. Einfach in dem Sinne, weil ich weiß, dass du unfassbar viel auf Social Media unterwegs bist. Und dementsprechend meine Frage, welches Formel-1-Team hat am meisten Follower auf Instagram?
Also Ferrari wird es nicht sein, glaube ich. Wenn die so ein bisschen das sehr lange stiefmütterlich angegangen sind. Entweder Mercedes oder Red Bull, glaube ich.
Könnt ihr zu Hause mitraten.
Ich würde jetzt einmal sagen Mercedes. Aber einfach, weil Mercedes, ja, Red Bull ist auch eine globale Marke.
Ja, es ist Mercedes, aber, aber nicht alleine auf dem ersten Platz. McLaren und Mercedes haben gleich viel Instagram-Follower.
Da ja, aber auf die Kommazahl gerundet.
Das kann man nicht einsehen, aber beide 9,6 Millionen.
Wow, okay.
Und Ferrari hat 9,3 und Red Bull hat 8,6 Millionen. Da merkt man übrigens, okay, deswegen kam ich auf das Thema,
ja,
wie wichtig ein Ricardo und solche Norris in der Community und digital sind.
Absolut. Also vor allem, McLaren ist ja auch irgendwie ein amerikanisches Team mit Zach Brown. Sorry. Und ihrem Indica-Engagement.
So ist es.
Ja. Hilft auch einiges, also weil die natürlich auch viel cross-mäßig dann an Followern aussammeln. Ja, jetzt meine Stimme komplett versagt.
Nehme ich auch meine. Also nur eine Frage, wusstest du die einfache? Machen wir es mal so.
Ja, genau. Nehme ich ja meine einfache Frage. Und zwar, es war der 26. Sieg für Max Verstappen. Damit überholt er Hunt und Lauda, die jeweils 25 haben. Wer ist der Nächste? Also wer hat 27 Siege in der Rangliste? Er ist mittlerweile auf Rang 9 der meisten Siege. Ist es A, Fernando Alonso, B, Sergio Kelly Stewart oder C, Nigel Mansell? Mit 27 Formel 1 Siegen.
Jackie Stewart, Nigel Mansell und was war da?
Alonso. Fernando Alonso. Wer hat 27 Siege? 25 hatte Lauda und Hunt, die waren top, in den Top 10. Der 9. ist jetzt.
Verstappen hat die jetzt überholt.
Genau, der ist jetzt 9. in der ewigen Rangliste mit 26 Siegen. Und wer ist 8. mit 27 Siegen?
Das ist die einfache Frage.
Ja.
Also ich glaube, es ist Nigel Mansell.
Fast, der ist 7. Es ist nämlich Sir Jackie Stewart.
Echt? Okay. Ja.
Genau.
Ja, aber ja.
Und Alonso hat 32 Siege und
ja, genau.
Menzel,
Alonso
meine
hat
ich,
mehr,
müsste,
das weiß ich, weil den Verstappen,
28 oder 29
den jagt Verstappen jagt gerade Alonso, aber ich, ja, okay.
Ja, gut. Genau, ich habe irgendwie, ja, 27 hat Stewart, Menzel 31 und Fernando Alonso 32.
Gut, ich nicht ganz weit weg, aber.
Nee, war es nicht ganz weit weg.
Naja, gut, aber doch daneben sehe ich gerade.
Ich glaube, daneben ist auch vorbei.
Apropos übrigens, nur um es abzuschließen hier im Podcast auch, hast du mal auf die Konstrukteurswertung geschaut?
Ja, und zwar, da ist Red Bull ja immer noch vorne, vor Ferrari. Die haben jetzt auch ein wirklich gutes Polster, wobei natürlich Ferrari mehr gepunktet hat als Red Bull, mit zwei Autos auch im Ziel. Ich glaube, es sind 76 Punkte.
Aber ich finde, genau,
und Mercedes.
Aber viel spannender finde ich übrigens.
Ja.
Platz 4, 5, 6, 7. Also was ist da los?
McLaren 65 Punkte, Alpine 57 Punkte und Alfa Romeo 51 Punkte.
Also Alfa Tauri hat einfach weniger als die Hälfte von McLaren und die Hälfte im Grunde genommen auch von Alpine. Und also viele Punkte weniger, 24 weniger als Alfa Romeo. Also all die...
Und Aston Martin nur 16, da muss man auch sagen... Für Vettel sah es diese Woche extrem gut aus und dann im Rennen lief es leider wieder mal nicht. Keine Punkte, Stroll, wie gesagt, einen Punkt geholt, aber es hat sich ja im Qualifying auch schon.
Aber Montreal auch eine Strecke, die Sebastian liegt. Also immer schon historisch.
Ja, erstmal nicht in die Punkte gekommen.
So ist es. So, und um das und um den Podcast abzuschließen, und die Top 7 besten Fahrer der Welt. Ich weiß nicht, schreibt es auf Instagram in die Kommentare, sonst was, wenn es euch aufregt, wenn ihr es völlig bescheuert findet.
Möchtest du diesmal teasen auf unserem Instagram-Kanal?
Nein, weil ich mache den Namen schon wieder falsch.
Dann mache ich es unter @lightsout_f1boxentalk könnt ihr uns finden.
Ich hätte es nicht besser hingebracht. So, wo habe ich es dir geschrieben hier?
Ja, wir schreiben
so viel Schwachsinn hier.
Wir schreiben viel Schwachsinn. So, Daniel, ich glaube, du hast es mir am Samstag geschrieben.
Ich habe es dir am Samstag geschrieben. Naja, ich weiß es ja noch auswendig, glaube ich. Senna, Schumi, Verstappen,
Fangio,
Lauda, Prost und Fernando Alonso sind meine Top 7 Fahrer in der Geschichte. Auf Platz 8 dann Lewis Hamilton.
Das ist wirklich eine
Also ich werde mit Sicherheit auch irgendwen jetzt vergessen, aber das ist rein von meinem Empfinden, vom Gefühl, von dem.
Ja, das Gefühl.
Gehst du mit oder gehst du nicht mit?
Also Hamilton bin ich da schon. Ich finde Verstappen auch klasse, aber er ist nur einmaliger Weltmeister und ein bisschen sollte man vielleicht auch das würdigen, was Lewis Hamilton gemacht hat.
Ja, dann macht
es. deswegen, ich glaube, man muss Hamilton, aber.
Vielleicht sind wir auch einfach Briten nicht so sympathisch wie
ich andere Nationen. Ich glaube auch, ja. Briten sind hier. Stimmt. Stimmt, ja, Briten, da hat mir letztens die Diskussion, da sind hier nicht das sympathische
Volk. Sagte der Nicht-Italiener, Italiener.
Also. Und vor allem, wo wir nächstes Mal gefahren? Richtig, in Silverstone, und zwar in 2 Wochen, der große Preis von Großbritannien. Klingt übrigens auf Englisch geiler, The British Grand Prix. So ist es. Und da hören wir uns auch wieder, vielleicht auch mit einer Special-Folge, wenn der Max wieder aus dem Urlaub ist, nächste Woche. Ich sage vielen, vielen Dank,
Daniel. Mit dem zweiten und Grand Prix im Kalender außer Monza, der seit 1950 ununterbrochen.
Witzigerweise wäre das fast meine Frage gewesen.
Ja, ja, das wäre auch meine gewesen.
Ja.
Und dementsprechend.
Und du musst es, ich weiß es und ich muss
so
es, du
wirst es wissen.
In dem Sinne, vielen Dank Daniel, vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns dann, wie gewohnt, entweder vor oder nach dem British Grand Prix.
Au, wie habe ich mich unbeliebt gemacht in der Folge.